SWR 2 aktuell.
Mit Jenny Bayen. Guten Abend. Und das sind unsere Themen an diesem Ostersonntag. Papst Franziskus hat die Ostermesse in Rom gehalten. Israel und Hamas verhandeln offenbar wieder. Und die Kommunalwahlen in der Türkei sind beendet. Das und mehr gibt es hier in der nächsten Viertelstunde. Schön, dass Sie dabei sind. Es ist Ostersonntag, einer der wichtigsten Feiertage für Christen. Papst Franziskus hat wie immer im Anschluss an die Ostermesse in Rom den traditionellen Segen Urbi et Orbi gespendet. Und seine Osterbotschaft nutzte er für einen eindringlichen Appell für den Frieden. Vor etwa 60.000 Menschen auf dem Petersplatz forderte er einen sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen und die Freilassung der israelischen Geiseln aus der Gewalt der Hamas. Rom-Korrespondentin Elisabeth Pongratz hat die Feierlichkeiten für uns beobachtet.
Die Temperaturen waren frühlingshaft. Über den mit Blumen geschmückten Petersplatz wehte ein leichter Wind. Papst Franziskus leitete die große Messe teils im Stehen, teils im Sitzen, aber mit fester Stimme. Zuvor waren immer wieder Sorgen aufgekommen wegen seines angeschlagenen Gesundheitszustands. Die Ansprache von der Mittelloggia des Petersdoms hielt er im Stehen. Er erinnerte daran, dass Ostern einen neuen Weg eröffne, den Weg für eine erneuerte Welt. Der Weg des Lebens inmitten des Todes, der Weg des Friedens inmitten des Krieges, der Weg der Versöhnung inmitten des Hasses, der Weg der Geschwisterlichkeit inmitten der Feindschaft. Franziskus wählte das Bild des großen Steins, der das Grab von Jesu verschlossen hatte. Noch heute gäbe es solch schwere Felsblöcke, die Hoffnungen der Menschen verschließen würden. Konkret nannte er den Krieg, die humanitären Krisen, die Menschenrechtsverletzungen und den Menschenhandel. Doch es gäbe Hoffnung durch die Auferstehung von Jesus Christus. Er eröffnet uns den menschlich gesehen unmöglichen Weg, denn nur er nimmt die Sünde der Welt hinweg und vergibt unsere Sünden. Und ohne die Vergebung Gottes kann jener Stein nicht weggeräumt werden. Ohne die Vergebung der Sünden kommt man nicht aus der Verschlossenheit, Vorurteilen, gegenseitigen Verdächtigungen und Selbstgerechtigkeiten heraus, die dazu führen, dass man immer sich selbst freispricht und andere anklagt. Von der Mittelloggia des Petersdoms aus sagte Franziskus, seine Gedanken seien vor allem bei den Opfern der vielen aktuellen Konflikte, angefangen bei denen in Israel und Palästina und in der Ukraine. Er rief zur Achtung des Völkerrechts auf und verband damit die Hoffnung auf einen umfassenden Austausch aller Gefangenen zwischen Russland und der Ukraine. Den Krieg im Nahen Osten verurteilte er scharf. Darüber hinaus fordere ich erneut einen garantierten Zugang für humanitäre Hilfe nach Gaza sowie die sofortige Freilassung der am 7. Oktober entführten Geiseln und einen sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen. Der Krieg würde insbesondere die Kinder treffen. Warum so viel Tod? Warum so viel Zerstörung? Fragte das Oberhaupt der katholischen Kirche. Wie schon so oft kritisierte er die Aufrüstung. Frieden werde nicht mit Waffen geschaffen. Franziskus erinnerte auch an viele weitere Kriegsherde und Krisen in der Welt. Namentlich nannte er Syrien, den Libanon, Haiti, Myanmar, den afrikanischen Kontinent. Auch an das Leid der Migranten erinnerte er und rief zur Solidarität mit ihnen auf. An Ostern, dem Fest des Lebens, wolle er vor allem auch den Blick auf die Liebe richten. Sie übersteige alle Grenzen. Aber allzu oft werde das Leben missachtet, so verurteilte er die Abtreibung.
Quanti bambini non possono nemmeno vedere.
Wie viele Kinder dürfen nicht einmal das Licht der Welt erblicken? Wie viele verhungern oder erhalten keine lebensnotwendige Versorgung oder werden Opfer von Missbrauch und Gewalt? Wie viele Leben werden durch den zunehmenden Menschenhandel zur Ware? Der Papst forderte die politisch Verantwortlichen dazu auf, den Menschenhandel zu bekämpfen und gegen Ausbeutung vorzugehen. Nach seiner Ansprache spendete er den Segen Urbi et Orbi der Stadt und dem Erdkreis. Dieser wird nur bei hohen Anlässen erteilt, wie etwa dem heutigen Osterfest. Damit verbunden ist ein vollkommener Ablass aller Sünden. Er gilt nicht nur für diejenigen, die ihn vor Ort erhalten, sondern die Zeremonie auch am Fernseher oder übers Radio verfolgen.
Ein Bericht von Elisabeth Pongratz aus Rom. Der Papst fordert also einen sofortigen Waffenstillstand im Gazakrieg. Ob es dazu kommt, entscheidet sich gerade wieder in Kairo. Ab heute gibt es dort nach Medienberichten wieder Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas. Udo Schmidt berichtet.
Israels Regierungschef Netanyahu hatte am Freitag weitere Gespräche mit der Hamas über eine Waffenpause und die Freilassung der Geiseln im Gazastreifen angekündigt. Die Verhandlungen waren zuvor festgefahren und ausgesetzt worden. Die israelische Delegation war nach Tel Aviv zurückgekehrt, nachdem offenbar die Hamas einen Kompromissvorschlag der USA zurückgewiesen hatte. Heute nun sollen die Gespräche in Kairo fortgesetzt werden. Das melden die TV-Sender Al-Kahira und Al-Arabiya. Gestern hatten sich die Außenminister von Ägypten, Jordanien und Frankreich bei einem Treffen in Kairo für eine sofortige und dauerhafte Waffenruhe im Gazastreifen sowie für die Freilassung aller Geiseln ausgesprochen. Details über die heute beginnenden erneuten Verhandlungen sind bisher nicht bekannt.
Ein Bericht von Udo Schmidt. In der Türkei ist heute ein besonderer Tag, aber nicht wegen Ostersonntag, sondern weil es Kommunalwahlen gibt. Und diese Kommunalwahlen gelten als Stimmungstest für die Regierung von Präsident Erdogan. Es sind die einzigen regulären Wahlen in der Türkei zwischen der Präsidentschaftswahl vergangenes Jahr und der nächsten Präsidentschaftswahl im Jahr 2028. Und dabei wird vor allem auf Istanbul geguckt. Bei der Bürgermeisterwahl wird mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen gerechnet. Pia Masurczak mit einer Reportage aus Istanbul.
Für lange Schlangen vor dem Wahllokal in der Firuza-Grundschule ist es am Vormittag noch ein bisschen zu früh. Wegen der Fastenzeit kämen viele erst am Nachmittag, berichtet einer der Wahlhelfer, der gerade eine kleine Pause auf dem Schulhof macht. Zu zweit oder in kleinen Gruppen kommen die Istanbuler durchs Schultor. Und wie die meisten betonen auch Çağla und Osman, es geht um weit mehr als ihren Oberbürgermeister. Ich glaube, unsere Zukunft wird immer düsterer. Damit wir Istanbul nicht verlieren und weggehen müssen, ist für uns diese Wahl sehr, sehr wichtig. Ich bin schwanger und ich werde bald ein Kind bekommen und ich möchte, dass mein Kind in Istanbul aufwächst. Einer der wichtigsten Gründe, warum es hier aufwachsen kann, sind die Ergebnisse dieser Wahl. Ich denke an das Land, nicht daran, ob ich eine Person mag oder nicht. Die Firuza-Grundschule steht in einem Bezirk, der mehrheitlich die CHP von Amtsinhaber Ekrem İmamoğlu wählt. Nur wenige wollen sich vor anderen für den AKP-Kandidaten aussprechen. So wie diese Frau, die ihren Namen lieber nicht sagen will. Unsere Hoffnung ist, dass bessere Dinge passieren. Wir stehen zur AKP. Ich hoffe auf das Beste. Da Murat Kurum alle seine Versprechen gehalten hat, wissen wir, dass er es auch in Zukunft so machen wird. Umfragen haben für Istanbul ein Kopf-an-Kopf-Rennen vorausgesagt. Für die beiden aussichtsreichsten Kandidaten geht es also um jede Stimme. Schon 2019 war es äußerst knapp. Als klar war, dass Ekrem İmamoğlu gewonnen hatte, legte die AKP Beschwerde beim obersten Wahlrat ein. Der ordnete eine Wiederholung an. Auf die Frage, ob das dieses Mal wieder passieren könne, sagt Ono: Wenn es eine Situation wie die Wiederholung der Wahl gibt, bin ich sicher, dass İmamoğlu mit sehr großem Abstand gewinnen wird. Kein Wunder also, dass der Andrang andernorts schon früh am Tag größer ist. Doch in der Türkei ist die Wahlbeteiligung traditionell hoch. Landesweit waren es bei den letzten Kommunalwahlen rund 85%. Mit großem Interesse ist dieses Mal auch eine Beobachtermission des Europarats vor Ort. Mit dabei ist der Hamburger Bürgerschaftsabgeordnete Sören Schumacher. Er wird mit seinen Kollegen unangemeldet Wahllokale besuchen und mögliche Unregelmäßigkeiten dokumentieren.
Insgesamt muss man ein bisschen besorgt auf die Türkei gucken, dass die Gleichbehandlung der Parteien und des Wahlkampfes nochmal genauer zu überprüfen ist. Das ist Aufgabe der Mission, die wir als Europarat dort haben.
Am Mittag füllen dann auch die beiden Kandidaten, Murat Kurum und Ekrem İmamoğlu, und Präsident Erdogan in Istanbul ihre Stimmzettel aus. Live übertragen im türkischen Fernsehen. Am Vorabend hatte Erdogan noch auf einer Großveranstaltung für seinen Kandidaten Stimmung gemacht. Vor dem Wahllokal redet sich die 55-jährige Saime beim Gedanken an den Präsidenten in Rage. Niemand sollte 20 Jahre bleiben, also zwei Perioden höchstens, wenn man zufrieden ist. Sie müssten von alleine gehen. Auch wenn Saime seinen Namen nicht nennt, Erdogan dominiert die Kommunalwahl in Istanbul. Es ist auch eine Abstimmung über seine Regierung. Die Wähler in der Firuza-Grundschule wissen, dass das ganze Land auf ihre Stadt blickt.
Eine Reportage von Pia Masurczak. Die Wahllokale in der Türkei sind seit knapp 2 Stunden geschlossen. Erste Hochrechnungen gibt es im Laufe des Abends. Und diese erfahren Sie dann natürlich sofort hier bei uns in den Nachrichten. Heute ist wahrscheinlich der Tag, an dem in vielen Haushalten nach der Bedienungsanleitung für den Backofen oder die Mikrowelle gesucht wird. Denn die Uhrzeit auf den Geräten stimmt nicht mehr und muss umgestellt werden. Es ist wieder Sommerzeit. Vergangene Nacht wurde die Uhr wieder um 1 Stunde nach vorne gestellt. Aber was macht diese Zeitumstellung mit unserem Körper, mit unserer inneren Uhr, die wir ja nicht so einfach an einem Zeiger umstellen können? Forscher vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung und der FOM-Hochschule für Ökonomie und Management haben genau das und auch andere Faktoren, die unsere innere Uhr beeinträchtigen, untersucht und jetzt ihre Ergebnisse veröffentlicht. Anja Braun aus der SWR-Wissenschaftsredaktion.
Der Zeitpunkt, zu dem Menschen besonders leistungsfähig sind, ist individuell unterschiedlich. Man kann uns in verschiedene Chronotypen einteilen. Manche sind gerne früh wach und gehen auch früh ins Bett. Sie werden Lerchen genannt. Andere erreichen ihr Leistungshoch erst am frühen Abend und stehen entsprechend spät wieder auf. Das sind klar Eulen. Und dazwischen gibt es noch diverse Abstufungen. Denn wir alle sind durch unsere innere Uhr getaktet. Doch darüber ist noch viel zu wenig bekannt, sagt Wissenschaftlerin Kerstin Kuhls vom Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung.
Die meisten kennen dieses Wort zirkadiane Rhythmen, innere Uhren eigentlich gar nicht. Die meisten denken, das ist was Esoterisches, immer noch. Und die meisten wissen auch gar nicht, was das für gesundheitliche Schäden auslösen kann, wenn man eben entgegen seiner eigenen inneren Uhr arbeitet.
Doch genau das tun wir immer häufiger. Das zeigt auch eine Umfrage unter fast 2000 Menschen. Sie beantworteten Fragen zu Schlaf- und Wachgewohnheiten, zur Bildschirmnutzung und wie sich diese Art der Techniknutzung seit der Pandemie verändert hat.
Wir haben vor allem gefunden, dass Menschen immer mehr Bettzeitprokrastination betreiben. Das heißt, sie lassen sich immer mehr Zeit noch für Fernsehen, Bildschirme, Smartphone, Laptop, Spielen und gehen immer später auch dadurch ins Bett.
Fast 40% der Befragten sagten, dass sie das tun, obwohl sie wissen, dass sie es am nächsten Tag bereuen. Ein modernes Dilemma und nicht das einzige. Wir sind offenbar nicht besonders gut darin, unser Schlafverhalten zu steuern. Zeitforscherin Kuhls warnt vor den Auswirkungen.
Wir haben jetzt schon einen ganz starken Anteil an Menschen, die mentale Probleme haben, Störungen haben. Und einige dieser Störungen sind sicherlich auch auf mangelnden Schlaf zurückzuführen. Einige Depressionen, einige ADHS-ähnliche Phänomene, die derzeit aufkommen. Und das wird durch mangelnden Schlaf nochmal ganz stark forciert.
Ein Ziel des Projektes ist die Vorausschau. Deshalb wurden der Politik mehrere Maßnahmen zur Verbesserung vorgeschlagen. Ganz vorne steht zum Beispiel die Abschaffung der Sommerzeit. Die Winterzeit als Standardnormalzeit passe in Mitteleuropa am besten, damit die Menschen das ganze Jahr über ausreichend Schlaf bekämen, sagt Kerstin Kuhls. Sie empfiehlt außerdem einen späteren Schulbeginn für Teenager ab der 5. oder 6. Klasse. Denn obwohl schon lange bekannt sei, dass bei Teenagern der Schlaf- und Aufstehrhythmus immer weiter nach hinten rutsche, würde der Unterricht in der Regel um 8 Uhr beginnen.
Das ist bei den meisten Teenagern, also auch bei den frühen Typen, mitten in der Nacht. Also einfach für Teenager auf jeden Fall die Schule später beginnen lassen.
Dritter Punkt ist, den längeren Aufenthalt im Tageslicht für alle zu fördern. Also möglichst viele Aktionen und Begegnungen ins Freie zu verlagern.
Das hört sich komplett trivial an. Aber wir haben immer weniger Gelegenheiten rauszugehen und an den Stellen anzusetzen, einfach bestimmte Dinge nach draußen zu verlegen. Also warum verlegt man nicht einiges an Unterricht nach draußen? Warum versuchen Menschen nicht auch wenigstens die Mittagszeit draußen zu verbringen? Den Weg zur Arbeit zu nutzen, um Lichteinfall zu haben.
Die Chance auf Arbeit, Schule und Freizeit bei Tageslicht sollte in Zukunft als zentrales Gesundheitsthema mehr Beachtung finden, fordert Wissenschaftlerin Kuhls. Außerdem müsse auch der Einfluss des Klimawandels auf die innere Uhr stärker bedacht werden.
Wir können auch hier solche Temperaturen kriegen, dass wir quasi kaum noch schlafen können. Ja. Und das Zweite ist natürlich, dass wir im Sommer nachts bei offenen Fenstern schlafen müssen, teilweise, um überhaupt noch Luft reinzubekommen. Und dann kommt sofort die Lichtverschmutzung in der Nacht und auch die Lärmverschmutzung in der Nacht.
In Zukunft werde es wichtig, eine Balance zu finden zwischen dem eigenen Chronotypus und den gesellschaftlichen Anforderungen. Dieses Fazit ziehen die Forschenden in ihrer Vorausschau. Der Politik empfehlen sie, eine Gesellschaft anzustreben, die im Alltag bewusster auf die unterschiedlichen Chronotypen eingeht. Nur ein Beispiel. Arbeitgeber könnten unterschiedliche Arbeitszeiten anbieten.
Wenn es so Wechselschichten gibt, Frühe- und Spätschichten zum Beispiel, die so einzuteilen, dass die Frühschichten eben von den Frühtypen gemacht werden und die Spätschichten von den Spättypen, das kommt diesen Menschen einfach schon entgegen. Im Pflegebereich wäre das absolut sinnvoll.